Wer die Debatten über Medien, gesellschaftlichen Wandel und die Rolle der Technologien aufmerksam und kontinuierlich verfolgt, der kann sich einem beinahe täglichen Déjà-vu nicht retten. Schlüsselworte schwirren durch die Luft, starke Begriffe dienen dazu, plakativ zu argumentieren und Trends zu setzen. In der Mediendebatte ist bei diesem steten ab- und anschwellenden Gesang der Zweiklang Individualisierung und Digitalisierung nicht zu überhören. Täglich wird er beschrieben, beschworen, befürchtet, auf jeden Fall prognostiziert. Ein weiterer, später aber überzeugender Beleg für Paul Watzlawick, den Philosophen, Kommunikationsforscher und Begründer der einflussreichen Theorie des sogenannten radikalen Konstruktivismus. Er schrieb bereits Anfang der 80er Jahre in seinem bekannten Werk Anleitung zum Unglücklichsein: Die Prophezeiung des Ereignisses führt zum Ereignis der Prophezeiung. Wohl wahr, was allerdings überhaupt nichts über die Relevanz des jeweiligen Diskurses aussagt, viel aber über die Selbstreferenz von Fachdiskursen. Kein Zweifel jedoch, die Veränderungen der Medien sind eingebettet in einen gravierenden Wandel der Gesellschaft. Sie sind Treiber und Getriebene zugleich. Das gilt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich in besonderer Weise gefordert sieht, aber auch einen besonderen Beitrag leisten kann und muss. Deshalb stelle ich mich gerne der Aufgabe, unsere Rolle im ambivalenten und widersprüchlichen Prozess der Individualisierung einer Massengesellschaft zu betrachten, mit ihren Chancen und Gefahren. Zunächst also zum Begriff der Individualisierung. Nur knapp will ich an dieser Stelle die Entwicklungen ansprechen, die im Zusammenhang unserer Fragestellung mittlerweile Common Sense, um nicht zu sagen Binsenweisheiten sind. Neue Technologien, allen voran das Internet, haben den Umgang mit den Medien verändert und werden ihn weiter verändern. Eine zunehmende Fragmentierung der Medienangebote korrespondiert mit einer Individualisierung der Mediennutzung. Der Medienkonsument ist deutlich mündiger. Er konsumiert nicht mehr widerspruchslos das ihm vorgesetzte Programm. Aus dem Medienmenü stellt er sich Vorspeise, Hauptspeise und Beilagen à la carte zusammen und er entscheidet selbst darüber, was er wann und wo konsumiert. Er kann außerdem direkt rückmelden, was ihm besonders gemundet hat. Die Individualisierung der Mediennutzung ist somit geprägt durch eine Vielzahl von Angeboten, eine Vielzahl von Verbreitungswegen, der Möglichkeit zeit- und ortsunabhängiger Nutzung und der Möglichkeit des Einzelnen, interaktiv zu agieren. In neuerer Zeit steht Individualisierung auch für die Entwicklung auf der Seite der Medienangebote. Wie wir heute Morgen schon gehört haben, Individualisierung bezeichnet danach die Angebote, die auf den Einzelnen individuell zugeschnitten sind. In diesem Zusammenhang würde ich gerne eher von Personalisierung sprechen. Schon hier stellt sich die Frage: Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht eigentlich ein Modell von gestern? Und wie kann er vor diesem Hintergrund überhaupt noch seine spezifische Rolle erfüllen? Doch zunächst noch ein Blick auf die kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Individualisierung. Individualisierung in der Mediennutzung hat Schatten- und Lichtseiten. Häufig wird geltend gemacht, die Vervielfachung und Ausdifferenzierung der Medienangebote führe zur Atomisierung der Nutzergruppen, zur Auflösung von Öffentlichkeit und zur gesellschaftlichen Desintegration. Es besteht die Gefahr, dass sich jedes Individuum in seiner privaten Informationswelt isoliert und bei der Begegnung mit anderen Menschen keine gemeinsamen Gesprächsthemen mehr zu finden sind. Vernetzten Individuen droht eine interaktive Einsamkeit. Doch auf der anderen Seite ist auch festzustellen, interaktive Potenziale neuer Medien können auch neue Formen der Geselligkeit generieren. Ein Beispiel hierfür sind die Internetnetzwerke, wie zum Beispiel MeinVZ oder die an Berufstätige gerichtete Plattform Crossing. Auch bei sogenannten Weblogs ist eine deutliche Community-Bildung zu erkennen. Das Weblog Basic Thinking, das in den deutschen Blogcharts derzeit auf Rang 1 steht, verzeichnet immerhin 185.000 Leser. Neben diesen Entwicklungen wird aber auch in Zukunft der Trend hin zu kollektiven Erfahrungen, das ist hier bereits mehrfach ausgeführt worden, feststellbar sein. Denken Sie nur an die Fußball-Weltmeisterschaft. Kollektiv gemachte Erfahrungen sind nach wie vor ein starkes individuelles Bedürfnis. Hinzu kommt, die Medienlandschaft wird immer undurchsichtiger und stellt immer mehr Ansprüche an die Nutzer. Einige Nutzer sind diesen Anforderungen gewachsen, andere schlicht überfordert. Der Grundtypus Mensch ist bequem und lineare Programme erlauben es dem Hörer oder Seher, passiv und faul zu sein. Bei individualisierten Angeboten ist das dagegen jedenfalls nicht automatisch der Fall. Im Gegenteil, Interaktivität kann geradezu anstrengend sein. Für viele Menschen sind lineare Angebote außerdem ein den Tagesablauf strukturierendes Element. Denken Sie an die Tagesschau, die in vielen Haushalten den gemütlichen Teil des Abends einläutet. Auch das ist eine gefestigte soziokulturelle Praxis und wir wissen, dass sich solche Gewohnheiten bewusst oder unbewusst lange fortsetzen. Der Mensch ist sehr viel beharrender, als Fortschrittsgläubige es gerne hätten. Ich bin daher überzeugt, der klassische Rundfunk wird jedenfalls auf absehbare Zeit seine Bedeutung im Kern behalten. Und wir haben ja heute Morgen auch einige Ausführungen und Zahlen gehört, die das, glaube ich, auf sehr eindringliche Weise auch belegen. Für die Zukunft gehe ich von einer Parallelentwicklung aus, klassische Mediennutzung und die Nutzung neuer Medien. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf und kann sich daher nicht auf die klassischen Medien beschränken. Er muss sich auch diesen neuen Entwicklungen stellen. Bevor wir im dritten Teil nun zu den Chancen und Herausforderungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und seiner spezifischen Rolle kommen, möchte ich zunächst noch kurz auf den gesetzlichen Rahmen eingehen. Sehen Sie mir es nach, aber meine Profession ist nun mal Juristin und dazu gehört eben auch kurz einen Blick auf die gesetzlichen Grundlagen zu werfen. Dieser gesetzliche Rahmen ist im 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, der vor knapp einem Monat von den Ministerpräsidenten der Länder unterzeichnet wurde, festgelegt. Der Rundfunkänderungsstaatsvertrag bestätigt zunächst die aktuelle Gesetzeslage, nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf auch in Zukunft Telemedien anbieten. Es werden allerdings eine ganze Reihe von Einschränkungen gemacht, die ich in der gebotenen Kürze darstellen möchte. Telemedien sind danach grundsätzlich nur noch nach Durchführung eines sogenannten Drei-Stufen-Tests erlaubt. Dabei wird auf Grundlage eines von den Rundfunkanstalten erstellten Telemedienkonzepts unter anderem geprüft, inwieweit ein Angebot in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb beiträgt. Die Durchführung eines Drei-Stufen-Tests ist nur in wenigen eng begrenzten Fällen entbehrlich. Das gilt für Sendungen auf Abruf bis zu 7 Tagen nach Ausstrahlung und für bestimmte Sportgroßereignisse, wie zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, ist diese Frist auch auf 24 Stunden begrenzt. Des Weiteren dürfen sogenannte sendungsbezogene Telemedien ebenfalls für eine Dauer von 7 Tagen testfrei eingestellt werden. Verboten sind die nach der sogenannten Negativliste, in der sogenannten Negativliste enthaltenen Angebote. Verboten sind nicht sendungsbezogene, sogenannte presseähnliche Angebote, Kaufproduktionen sowie eine flächendeckende lokale Berichterstattung. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Internet tätig sein darf, ist verfassungsrechtlich geboten und essentiell. Die Schlagworte hierzu sind bereits genannt: technische und inhaltliche Konvergenz der Medien, zunehmend aber auch eine crossmediale Verknüpfung zwischen den klassischen und den neuen Medien. Hierzu ein Beispiel zu der Sendung Hart aber fair. Durch die Einbindung der Nutzer und Zuschauer in die Sendung und die inhaltliche Verknüpfung der Gästebucheinträge mit dem Sendeinhalt entsteht ein neues Gesamtangebot, das bislang in dieser Form nicht existiert hat. Doch was ist nun der spezifische Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor dem Hintergrund dieser sich abzeichnenden Veränderungen? Auch hier hilft ein Blick in den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag weiter. Danach sollen allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht werden, Orientierungshilfe geboten sowie Medienkompetenz aller Generationen und von Minderheiten gefördert werden. Ich bin überzeugt davon, dass die Erfüllung dieser Aufgaben in Zeiten der Fragmentierung der Medienangebote und der Konvergenz der Medien aktueller und dringender sind denn je. Ob der durch den 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag gesetzte Rahmen hierfür ausreicht, wird sich zeigen. Lassen Sie mich auf die genannten Aspekte konkret eingehen. Zunächst einmal Teilhabe an der Informationsgesellschaft. Die neuen technischen Entwicklungen bieten oftmals erst die Möglichkeit, alle Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Ein ganz wesentlicher Grund, warum auch wir im Internet vertreten sein müssen. Vor allem Randgruppen unserer Gesellschaft können über die klassischen Medien häufig nicht oder nur unzureichend erreicht werden. Denken Sie nur an Menschen mit Behinderungen. Allein in NRW leben 4 Millionen Betroffene. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bemüht sich auf vielen Wegen, diesen Menschen Teilhabe zu ermöglichen. So bietet der WDR beispielsweise bestimmte Fernsehsendungen wie Hart aber fair, Quarks und Co. und die Servicezeit in seinem Web-TV an. Dort sind sie beliebig oft abrufbar und per Mausklick auch mit Untertiteln und Gebärdendolmetscher. Auch die Internetangebote des WDR werden barrierefrei umgesetzt. Ende 2008 waren es rund 98% des WDR-Angebots, das barrierefrei gestaltet ist. Das bedeutet konkret, Fotos und Grafiken sind mit einem ausführlichen Begleittext versehen und zu jedem Textbeitrag werden auch Video- und Audiobeiträge angeboten. Die Gestaltung ist übersichtlich, kontrastreich. Diese Beispiele zeigen, im Internet gibt es viele Möglichkeiten, Barrieren abzubauen. Auf den Punkt gebracht, das Internet ist, soweit ich das jedenfalls sehe, das einzige Medium, das jede Behinderung aufheben kann. Dies sind die eher technisch bedingten Voraussetzungen für eine Teilhabe am öffentlichen Leben. Ein weiterer inhaltlicher Aspekt erscheint mir aber mindestens ebenso bedeutsam. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen gesellschaftlichen Auftrag, der sich auf die Gesamtheit unserer Gesellschaft bezieht. Er kann sich, und da bin ich auf die Diskussion gespannt, Herr Schellhaas, nach seinem Auftrag eben nicht nur auf Nischen zurückziehen, sondern er hat in seinen Angeboten die vielfältigen Lebenswelten der verschiedenen Teilöffentlichkeiten zu reflektieren. Wir müssen heute Morgen, ist es mal erwähnt worden, eben allen nach Möglichkeit recht machen. Ich glaube, es war Ihr Spruch, Herr Schoder. Oder wir müssen eben diesen Common Denominator, wie Sie es so schön genannt haben, Sie sehen, ich habe viel gelernt heute Morgen, den müssen wir nach wie vor bieten. Denn dadurch wird die Grundlage einer breiten gesellschaftlichen Kommunikation geschaffen und die erst ermöglicht eigentlich allen eine Teilhabe am öffentlichen Leben. Ich komme zum zweiten Aspekt der Orientierungshilfe. Die Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erfüllen auch wesentliche Navigatorfunktionen und leisten Orientierungshilfe. Dabei ist er strikt journalistisch orientiert, anders als viele kommerziellen Anbieter, die überwiegend ökonomische Interessen verfolgen und ich sage das ganz ausdrücklich auch verfolgen müssen. Redaktioneller Inhalt und Werbung sind hier häufig nicht zu unterscheiden, wie beispielsweise hier auf dieser Chart Fokus Gesundheit zu sehen ist. Der Nutzer wird hier bewusst in die Irre geführt und getäuscht. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns in Zukunft noch deutlicher von den kommerziellen Anbietern unterscheiden werden. Der Einzelne ist aber auch oft quantitativ überfordert. Der Zugang zu einer unendlichen Fülle an Informationen ist noch nie so schnell, so einfach und so kostengünstig gewesen. Wer wünscht sich in dieser Situation nicht, dass nur noch diejenigen Inhalte an ihn ausgeliefert werden, die er jenseits von Vermarktungs- und Geschäftsmodellen der Anbieter wünscht, die ihn tatsächlich interessieren und die er tatsächlich benötigt. Der WDR bietet hierfür die Beta-Version von Mein WDR. Dort ist jeder Nutzer sein eigener Programmdirektor. Jeder Nutzer kann Auswahl und Aufteilung der WDR-Angebote, und das ist neu, selbst ganz nach seinen persönlichen Vorlieben und Interessen gestalten. Er ist also sein eigener Informationsarchitekt. Individualisierung ist bei Mein WDR in vielerlei Hinsicht möglich, wie Sie sehen, zum Beispiel in der An- und Abwahl der Themenrubriken oder der Wahl der sichtbaren Themen oder der Sortierung der Bausteine, nur um einige Beispiele zu nennen. Und zum letzten Aspekt der Förderung der Medienkompetenz. Erst die Auswahl und Bewertung vorhandener Informationen ermöglicht Meinungsbildung und qualifizierte Teilnahme am demokratischen Prozess. Die Förderung von Medienkompetenz in allen Bevölkerungsgruppen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk leistet seit vielen Jahren hier Herausragendes, wobei ich selbstkritisch einräumen muss, dass leider das Spektrum und die Vielschichtigkeit seiner Projekte nach meiner Beobachtung bislang auch nicht nur annähernd deutlich geworden sind. Auch hier ein konkretes Beispiel. Im Webportal WDR Wissen bildet Medienkompetenz eine eigene Unterkategorie. Die Beiträge sind je nach Alter unterschiedlichen Zielgruppen zugeordnet, so zum Beispiel junges Wissen oder Kinderwissen. Darüber hinaus bietet der WDR aber auch vertiefende Begleitmaterialien zu Sendungen, Rundfunk zum Anfassen, organisiert Netzwerke und vieles mehr. Mein Resümee: Das Verhalten der Mediennutzer von morgen vorherzusagen, ist ein schwieriges Unterfangen, einhergehend mit immer stärkeren Ausdifferenzierungen von Bildungs- und Karrierechancen, Lebensstilen und soziokulturellen Milieus unterliegt es immer komplexer werdenden Entwicklungen. Unstreitig ist aber aus meiner Sicht, die Individualisierung wird sich fortsetzen. Der Wunsch nach gezielter und individueller Bedürfnisbefriedigung wird weiter an Bedeutung gewinnen. Und insofern halte ich das heute Morgen hier präsentierte Projekt für den Printbereich, die individuell gedruckte Zeitung, nicht nur für eine visionäre Idee, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das schon relativ schnell Realität werden kann. Dennoch bin ich überzeugt davon, dass die Bindung an die traditionellen Medien auch in Zukunft erhalten bleiben wird, trotz der wachsenden Bedeutung neuer Technologien und damit verbundener alternativer Medienangebote. In der Mediennutzung wird eine Zweigleisigkeit zu beobachten sein. Viele Menschen werden sich auch in Zukunft der traditionellen Mediennutzung zuwenden und die klassischen Medien überwiegend auf den herkömmlichen Wegen nutzen, Ergänzend wird ein Teil davon die live- oder zeitversetzte Nutzung über das Internet wählen. Andere dagegen werden alle und auch möglicherweise ausschließlich nur die Möglichkeiten nutzen, die das digitale Zeitalter ihnen bietet. Eine Herausforderung für uns wird darin bestehen, auf das veränderte Nutzungsverhalten einzugehen, bestehende Inhalte für neue Nutzer und Verbreitungs- und Plattformen aufzubereiten und neue Programmformen für die Publikumsansprache zu entwickeln. Die gesellschaftliche Reichweite ist dabei die für uns relevante Größe. Wenn immer mehr Menschen orts- und zeitsouverän fernsehen wollen, dann haben wir uns darauf einzustellen und entsprechende Angebote zu machen. Nur so sind wir in der Lage, unsere Aufgaben zu erfüllen, nämlich Menschen mit relevanten Angeboten konkret zu erreichen. Einfach nur zu senden, das reicht nicht, denn wir haben einen Kommunikationsauftrag, also auch die Pflicht, Menschen zu erreichen. Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger und verlässlicher Informationen, eine Pluralität der Argumente, Meinungsvielfalt und die Vermittlung von Medienkompetenz, das sind unsere Aufgaben. Und vor allem die Zusammenführung von verschiedenen Teilöffentlichkeiten, um dadurch einem Auseinanderfallen der Gesellschaft entgegenzuwirken. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss eine Plattform bieten, auf der gemeinsame Kommunikation möglich ist und bleibt. Das können die Menschen von ihm erwarten und einfordern, und deshalb gibt es ihn auch. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Michel. Ich denke, es sind schon einige unterschiedliche Sichtweisen in den beiden Referaten deutlich geworden. Frau Michel hat auch eine Sichtweise angesprochen, und ich bin mir sicher, dass aus dem Publikum eine Reihe von Fragen und möglicherweise auch Kommentare zu erwarten sind, und ich bitte um entsprechende Wortmeldungen.